Wir fahren weiter im Römerbrief. Und zwar sind wir da noch in Kapitel 5. Wir haben das letzte Mal bis Vers 5 gelesen und das studiert. Und wir sind heute bei Kapitel 5, Vers 5 bis 11. Ich würde sagen, wir lesen aber den ganzen Teil vorher auch. Also wir beginnen zu lesen bei Vers 1 in Kapitel 5 und lesen dann bis Vers 11. Das ist das Wort Gottes. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr, nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Himmlischer Vater, lass uns sehen und erkennen, was du uns hier zu sagen hast. Lass uns das vertiefen in unseren Herzen, sodass wir deine Liebe mehr und mehr begreifen und verstehen und auch entsprechend darauf antworten können mit unserer Gegenliebe. Lass uns erkennen die Wunder in deinem Gesetz. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben das letzte Mal haben wir ja angefangen im 5. Kapitel. Wir haben da die Verse 1 bis 5 haben wir gelesen und studiert. Wir haben angefangen, das zu studieren. Und ursprünglich wollte ich eigentlich mit euch letztes Mal durch die Verse 1 bis 11 gehen. Aber ich habe bald gemerkt, dass schon der erste Teil bis Vers 4, 5 so viel zum Nachdenken gibt, dass wir zu oberflächlich rangegangen wären, wenn wir den ganzen Abschnitt in nur einer Predigt angeschaut hätten. Und es ist gut, kleinere Portionen zu nehmen und sie genau anzuschauen, damit wir wirklich auch alles mitbekommen, was der Brief uns lehrt. Aber wir müssen dabei auch aufpassen, das ist dann die andere Seite der Münze, dass wir nie den Zusammenhang verlieren, wenn wir so kleine Abschnitte separat anschauen. Also wir müssen auch den Zusammenhang immer wieder haben und uns immer wieder in Erinnerung rufen, weil besonders im Römerbrief schon die Struktur des Briefes, die Weise und die Reihenfolge, wie die Aussagen in den Kapiteln angeordnet sind, das allein enthält schon eine Botschaft. Der Apostel bewegt sich so durch den Brief vorwärts, indem er alles, was er über das christliche Leben sagt, aufeinander aufbaut. Er Er öffnet den Brief, indem er sagt, dass er beauftragt ist, gute Nachricht zu bringen, das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus. Dann beginnt er damit, dass er zuerst erklärt, warum denn das so eine gute Nachricht ist für uns. Sie rettet uns vor dem Zorn Gottes. Das ist die gute Nachricht. Und er erklärt dann, dass dieser Zorn Gottes über der gesamten Menschheit hängt. Das lesen wir dann ab Kapitel 1, Vers 18. Und er sagt, warum ist dieser Zorn Gottes über der ganzen Menschheit? Dieses Warum ist dann auch Begründung dafür, dass die Menschen dem Zorn nicht aus eigener Anstrengung entfliehen können, indem sie versuchen, sich zu bessern zum Beispiel. Aber egal, ob und wie sie es versuchen, ob sie es durch Ausreden versuchen oder Selbstrechtfertigung oder Religiosität, es gelingt nicht. Und darum sind die Menschen auf Gottes Gnade angewiesen. Das wird betont in den Kapiteln des Römerbriefes. Ganz besonders am Anfang in den ersten 3 bis 4 Kapiteln. Diese Gnade, so erklärt der Paulus weiter, schenkt Gott durch Jesus Christus, der uns ohne unser Mitwirken vor dem Zorn errettet. Und er tat das, indem er unser Opferlamm geworden ist. Vielleicht erinnern sich die einen wieder an dieses Wort Hilasterion, der Sühnedeckel. Christus ist der Deckel, der die Anklagen des Gesetzes zudeckt. Er hat gesühnt. Er ist das Sühneopfer, das uns vor dem Zorn Gottes rettet. Das Opferlamm. Er rettet diejenigen, weil er die Sünde von ihnen auf sich genommen hat, von denjenigen, die Gott dazu bestimmt hat. Diejenigen, die glauben. Auf dieses Opfer geht der Apostel dann weiter. Auf dieses Opfer mussten sogar die größten aller Gottesmänner wie Abraham und David vertrauen, um gerettet zu werden, um gerechtfertigt zu werden. Das ist dann in Kapitel 4. Und der Apostel bewegt sich weiter vorwärts, indem er dann aufzeigt, welche Grundlage Gott damit geschaffen hat. Eine großartige Hoffnung, die uns trägt, und ein Leben nach Gottes Willen, ein geheiligtes und freudiges Leben in einer Beziehung der Liebe zu Gott und dem Nächsten gibt. Hier im 5. Kapitel sind wir bei dieser Grundlage der Hoffnung angekommen. Diese Hoffnung wird mehr als einmal genannt. Es ist eine sichere Hoffnung. Paulus wird dann später in den folgenden Kapiteln weiter ausführen, wie das christliche Leben praktisch auf dieser Grundlage gelebt werden kann. Aber vorerst müssen wir noch etwas ausführlicher über diese Grundlage der Hoffnung nachdenken. Da sind wir jetzt angelangt im zweiten Teil oder im zweiten Abschnitt des 5. Kapitels, so ab Vers 5. Wir müssen hier noch tiefer verstehen, warum diese Hoffnung eine so sichere Hoffnung ist, die unumstößlich ist, unzerstörbar. Und das vertieft der Apostel hier ab Vers 6, indem er zeigt, dass die Liebe Gottes das ist, was die Hoffnung sicher macht. Und er zeigt den Beweis für diese Liebe Gottes, oder die Beweise, könnten wir auch sagen. In Vers 5 sagt Paulus, dass wir nicht zu Schanden werden, wenn wir diese Hoffnung haben, weil sie daran hängt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Also unsere Hoffnung hängt daran, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Die Liebe Gottes, das ist ein großes Wort. Wer versteht, was die Liebe Gottes ist, die Paulus hier nennt? Er nennt sie nicht nur, indem er eben von ihr spricht, dass er sie eben nennt, die Liebe Gottes, sondern er erklärt nun ausführlich, woran diese Liebe Gottes erkennbar ist. Er nennt Beweise der Liebe Gottes. Und gleichzeitig zeigen uns diese Beweise noch einmal, warum unsere Hoffnung so sicher ist. Weil sie nicht in uns, sondern in Gottes alleinigem Handeln begründet ist. Die Liebe Gottes ist nicht so wie unsere menschliche Liebe. Sie ist so ganz anders. Unsere Liebe für etwas oder zu etwas oder für jemanden, die wird ja entfacht durch die Eigenschaften dessen, was wir lieben. Wir finden etwas schön, gut, darum lieben wir es. Gottes Liebe dagegen ist nicht in dem begründet, was er liebt, sondern in ihm selbst. Und sie ist bedingungslos. Sie ist nicht an irgendeine Bedingung geknüpft, sondern sie ist einfach. Gott ist Liebe. Und um diese Liebe noch mehr zu erfassen, der Apostel Paulus sagt ja, dass wir sie nicht wirklich erfassen können, aber er sagt trotzdem, wir sollen sie erfassen, verstehen. Und um das zu tun, um diese Liebe Gottes etwas mehr vielleicht zu erfassen und zu verstehen, dazu mag uns helfen, wenn wir einen kleinen Exkurs machen hier über die Liebe Gottes. Es gibt hier bei diesem Begriff Liebe Gottes eine Frage nach der Bedeutung, die sich eigentlich erst stellt, wenn man den Text, den originalen Text korrekt aus dem Griechischen übersetzen will. Und das ist gar nicht so unwichtig, dass man das richtig sieht, versteht. Im Deutschen sieht man das eigentlich nicht. Und das ist schade, wenn man das aus dem Griechischen richtig übersetzen will, damit wir alles erfassen, da müsste man 2-3 Sätze draus machen. Wenn wir Liebe Gottes lesen, ich denke, dann denken wir wahrscheinlich automatisch an die Liebe, die Gott für uns hat, geäußert hat, für uns. Dass er uns liebt. Die Liebe Gottes ist, dass er uns liebt. Aber im Griechischen kann diese zwei Worte, wie sie in der griechischen Grammatik stehen, kann das ebenso bedeuten, dass unsere Liebe zu Gott gemeint ist. Die Liebe Gottes heißt dann, dass wir Gott lieben. Wenn der Apostel das gemeint hat, dann würde er gesagt haben, dass Gott den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat, um unsere Liebe zu Gott zu bewirken. Und wenn man solche griechischen Ausdrucksweisen sieht, es gibt ein paar in der Bibel, die grammatisch so geordnet sind, dann muss man manchmal eine Entscheidung treffen. Wie soll man das übersetzen und verstehen? In manchen Fällen kann man aber auch beide Varianten stehen lassen. Man muss dann gar keine Entscheidung treffen. Und es ist gut, wenn wir beide Möglichkeiten kennen und sie dann beide auch für uns nehmen und verstehen. Es ist nämlich hier beides richtig. Wir würden dann sagen, Gott hat durch den Heiligen Geist Gottes Liebe zu uns und ebenso unsere Liebe zu Gott gegeben. Die zweite Version würde dann anerkennen, dass unsere Liebe zu Gott eben davon abhängt, dass der Heilige Geist zuerst in unseren Herzen wirkt. Weil unsere Liebe zu Gott ist nicht da, bevor der Heilige Geist sie bewirkt. Und das passt zusammen natürlich mit der Wahrheit, die der Apostel Johannes ausspricht. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Unsere Liebe zu Gott wird dadurch entfacht, dass wir seine Liebe zu uns erkennen. Das ist eine Wechselwirkung sozusagen. Wir lieben Gott nicht, bevor er uns geliebt hat und diese Liebe wirksam werden ließ und uns gezeigt hat. Ohne das würden wir nicht lieben, eben weil unsere, die menschliche Liebe, immer durch etwas am Gegenstand der Liebe entfacht wird. Wie ich gesagt habe, Güte oder Schönheit. Wenn wir einen Menschen schön finden, eine Frau schön finden, dann verlieben wir uns in sie und dann lieben wir sie deswegen, oder weil sie schön für uns ist, und dann heiraten wir sie und dann kommen die ersten Schwierigkeiten und dann gibt es Probleme mit dieser heißen Liebe, aber man lernt dann zu lieben in einer Weise, die von Gott angefacht ist, oder? Und da können wir mit Gottes Liebe den anderen lieben. So ist diese Wechselwirkung der Liebe Gottes in unserem Herzen, in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wir müssen zuerst mit der Hilfe von dem, was Paulus darüber schreibt, müssen wir gezeigt bekommen, wie uns Gott seine Liebe erkennen lässt. Jetzt. Und darum beschreibt er jetzt ab Vers 6, woran die Liebe Gottes zu uns sichtbar wird. Woran wird sie sichtbar? Nun, das ist nicht so schwierig zu sehen, oder wenn wir das gelesen haben. Vers 6 beginnt mit einem Denn. Denn. Das ist ein begründendes Denn. Denn Christus ist und hat und so weiter. Ich würde es am ehesten so wiedergeben, dass uns gesagt wird, unsere Hoffnung, ein Vers zurück, unsere Hoffnung ist so sicher, weil sie auf der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns steht, die er dadurch zeigt, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Und das stimmt wieder mit der bekannten Aussage im Johannesevangelium überein, wo wir lesen, die meisten von uns kennen das auswendig, Gott hat die Welt so geliebt. Und das heißt nun nicht so sehr oder so stark, sondern dieses So, das da steht, heißt in der Art und Weise. So hat Gott uns geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Daran sehen wir die Liebe Gottes zu uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist, was da in Johannes 3,16 steht. Aber für Paulus fehlt da noch etwas. Was ihm fehlt, das fehlt für die Begründung der einzigartigen Liebe Gottes in unserer Rechtfertigung allein aus Gnade. Das ist, was er im Römerbrief behandelt. Und darum muss er gegenüber Johannes, der natürlich nichts falsch gemacht hat, aber hier muss Paulus noch etwas dazu sagen. Sie ist die Erklärung, dass Christus für uns gestorben ist, bevor wir uns dafür als würdig erweisen konnten oder es taten. Christus ist für uns gestorben, das ist die Liebe Gottes, bevor wir irgendetwas tun konnten. Im Gegenteil, alles an uns sprach dagegen, dass wir von Gott geliebt werden könnten, angenommen werden könnten, gut behandelt werden sollen von Gott. Alles in uns und an uns sprach dagegen, ursprünglich. Er, der Herr, hat sein Leben für Unfähige gegeben. Kraftlose, Unfähige. Für Gottlose, für Sünder, für seine Feinde. Wir haben alles verkörpert und alles getan, was uns unannehmbar macht. Schon für Menschen. Wenn Menschen unsere wahre Natur wirklich erkennen können, dann sind wir für sie auch inakzeptabel. Wie viel mehr für Gott, der uns mit vollkommener Erkenntnis sieht. Habakuk sagte zu Gott in Habakuk 1,13: Du hast zu reine Augen, um Böses ansehen zu können. Dennoch hat der Herr uns mit einer solchen Liebe geliebt, dass er für uns schmutzigen Sünder und Feinde seinen Sohn hingegeben hat. Paulus braucht, wie wir schon aufgezählt haben, vier Begriffe für unseren originalen Zustand. Kraftlose, das bedeutet unfähig zum Guten. Gottlose, Sünder, Feinde Gottes. Und damit betont er, wie unmöglich es für uns wäre, selbst eine Grundlage für unsere Hoffnung zu finden. Wir sprechen immer noch für die Grundlage unserer sicheren Hoffnung oder über diese Grundlage. Und wie sehr wir abhängig sind von Gottes Gnade. Zuerst vergleicht er noch einmal Gottes Liebe mit menschlicher Liebe. Wenn er sagt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch kraftlose, gottlose waren, also Menschen, die unfähig sind, Gott zu gefallen und stattdessen eigentlich seine Abscheu, seinen Zorn hervorrufen müssen. Wir Menschen, wir würden vielleicht noch für einen Gerechten sterben, sagt der Apostel, was aber auch nicht sehr wahrscheinlich ist. So wie er das ausdrückt, sagt er das eigentlich. Wir könnten vielleicht für einen Gerechten unser Leben geben. Aber auch das ist nicht sehr wahrscheinlich. Was er meint, ist, dass man menschlich gesehen ja sagen könnte, dieser Mensch ist so gut, so hilfreich, er verdient es, dass jemand Geringeres sein Leben für ihn lässt. Vielleicht würde ein Security-Mann sich vor den guten Präsidenten hinwerfen und mit seinem Leib eine Kugel abfangen, um den Präsidenten zu retten. Das machen ja diese Männer, oder dafür sind sie angestellt. Sie müssen mit allen Mitteln versuchen, den Präsidenten vor einem Anschlag zu retten. Und manchmal sagt so ein Security-Mann, ich wäre bereit, für den Präsidenten eine Kugel zu nehmen, weil er ist so wichtig und so gut. Nur wenn diese Männer das auch tun, das tun sie manchmal, da geben sie nicht wirklich ihr Leben hin, weil sie haben eine kugelsichere Weste an. Und das tut weh, aber mehr passiert nicht. Aber einmal angenommen, ein Mensch würde wirklich so etwas tun, sein Leben für einen guten Menschen hingeben, dann wäre das immer noch eine ganz andere Kategorie als das, was Christus für uns getan hat. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir sind ja eben nicht gut, nicht im Geringsten. Als Christus für uns starb, waren wir Sünder, sagt der Apostel weiter. Und das lässt Gottes Liebe unendlich aufleuchten. Unendlich hell. Er liebt, was liebensunwürdig ist, was seine Liebe nicht verdient. Noch mehr, er gibt Liebe denjenigen, ausnahmslos denjenigen, die seinen Zorn verdienen. Es gibt keine anderen, die er lieben könnte. Wir haben ihn durch unsere Gottlosigkeit, unsere Sünde, unsere Feindschaft gegen Gott ans Kreuz genagelt. Das haben wir getan. Das habe ich getan, das hast du getan. Wir haben ihn ans Kreuz genagelt und noch dort betete er für uns. Er hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Jesaja 53, Vers 12. Vater, vergib ihnen, hat er gebetet. Und so, sagt Paulus weiter, hat er uns, als wir noch Feinde waren, durch seinen Tod mit Gott versöhnt. Wir könnten diese Erklärungen so zusammenfassen. Gottes Liebe hat uns geschenkt, was wir nicht erwerben konnten, weil wir unfähig waren. Was wir nicht verdient haben, weil wir nur gegen Gott agiert haben. Und was wir nicht gewollt haben, weil wir in unserer Feindschaft verharren wollten. Das ist die Liebe Gottes in ihrer Unbegreiflichkeit für uns Menschen. Ich habe aber auch gesagt, dass es noch einen anderen Aspekt gibt, der Grundlage für die Sicherheit unserer Hoffnung ist. Was macht unsere Hoffnung so sicher? Oder anders gefragt, was macht die Liebe Gottes? Warum macht die Liebe Gottes unsere Hoffnung so sicher? Weil sie in nichts begründet ist, was wir selber dazu beitragen könnten. Wenn wir einmal annehmen würden, dass ein Mensch 5% dazu beisteuern könnte, oder noch weniger, vielleicht 1% dazu beisteuern könnte, oder nur 0,01% dazu beisteuern könnte, es ist egal, wie viel du nimmst. Seine Hoffnung wäre nicht sicher. Wir würden das 0,01% benutzen, um unsere Hoffnung zu zerstören. Wenn es nur zu einem kleinsten Teil auch an uns liegen würde. Aber weil vollkommen alles allein auf Gottes Wirken besteht, Gottes Wirken, das sogar entgegen allen Bestandteilen unserer schlechten Natur unser Heil sicherte, darum hält es zu 100%. Absolut sicher. Wir sind vollkommen sicher, weil Gott ja alles zuvor gesichert hatte. Zu dem Zeitpunkt, als wir noch nichts dazu tun konnten oder auch nicht wollten. Der Herr hat uns freigekauft von der Sünde, der Gottlosigkeit, der Feindschaft und hat uns mit Gott versöhnt, um uns von all diesen Dingen zu retten, die in unserem Leben gegen Gott gingen. Und diese Rettung ist mehr als nur die Versöhnung in dem Sinn, dass wir jetzt von der gerechten Strafe befreit sind und dann nicht in die Hölle kommen. Diese Rettung, die Versöhnung ist mehr. Einen Hinweis darauf finden wir jetzt in Vers 10, Römer 5, wo es heißt, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Es geht weiter. Wir sind durch den Tod des Sohnes Gottes versöhnt mit Gott. Nun werden wir durch sein Leben gerettet werden. Und diese Rettung geht über die Sühne, die uns die Versöhnung brachte, hinaus. Wie geht das? Die Rettung, die der Sohn Gottes uns brachte, ist die fortwährende Rettung in diesem Leben. Wir müssen jeden Tag gerettet werden. Der Herr rettet uns durch das Leben Christi von den verderblichen Wirkungen der Sünde in unserer alten Natur. Wenn wir nicht davor gerettet werden würden, wenn Gott uns nicht halten würde, würden wir jeden Tag so in Sünde fallen, dass wir nicht mehr hinauskämen. Paulus wird dann im 6. Kapitel mehr darüber sagen Was er hier nur einmal antönt, ist die Heiligung unseres Lebens. Das lässt er erst einfach ganz sanft anklingen. Das Leben Christi, das ja durch den Heiligen Geist in uns ist, das kräftigt uns dazu, dass wir wie er leben können, mehr und mehr. Paulus schreibt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Gott hat uns durch den Tod seines Sohnes nicht nur von den vergangenen Sünden gereinigt, sodass wir diese Rettung und Rechtfertigung im Glauben ergreifen können. Er hat uns auch in eine neue Stellung vor Gott gebracht und er hat eine neue Realität gegeben, eine neue Realität geschaffen. Und er hat das Leben seines Sohnes in uns gegeben, das uns bis zum Eingang in das ewige Königreich Gottes führt und trägt und rettet. Er rettet uns dorthin. Das hat eine Richtung, diese Rettung. Das ist unsere sichere Hoffnung. Die Hoffnung besteht nicht nur darin, dass wir einmal gerettet wurden und dann, sondern dass wir weiter, weiter und weiter gerettet werden und dass wir ganz, ganz sicher zu dem Ziel kommen, wofür er uns gerettet hat, uns erhält. Christus lebt nicht nur in uns durch den Heiligen Geist, er lebt auch weiter im himmlischen Heiligtum, wo er als Priester für uns lebt und eintritt. Hebräer 7, Vers 25. Darum kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er für immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Er steht da im himmlischen Heiligtum und verwendet sich für uns. Unsere Hoffnung ist sicher. Sie ist versiegelt. Sie ist nicht ziemlich sicher. Die christliche Hoffnung ist nicht ziemlich sicher. Das wäre lachhaft. Etwa weil wir genügend Kraft bekommen würden von Gott, um uns zum Ziel hochzuarbeiten. Nein, unsere Hoffnung ist sicher, weil sie in Gottes Wirken zu unserem Heil in Christus begründet ist. Und deshalb rühmen wir uns nicht selbst, sondern wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Amen.